Heute sind wir bei einem meiner Lieblingspsalmen. Ich bin kein König im irdischen Sinn, dass ich jetzt von mir in der Gierform reden könnte. Also genau. Aber einer meiner Lieblingspsalmen, Psalm 66. Warum ist das mein Lieblingspsalm? Wegen des letzten Verses, der nämlich der Wochenspruch ist für den Sonntag Rogate. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Wochen her, aber ich mag diesen Psalm. Tatsächlich gerade auch wegen dieses Verses. Okay. Wenig drum herum reden, weil ich habe ein paar Verse vor mir. Mal gucken, wie viel wir schaffen in Gottes Namen. Psalm 66, ein Psalmlied vorzusingen. Das Interessante ist übrigens bei Psalmlied, das ist gar nicht unbedingt, also es ist schon eigentlich richtig übersetzt, aber eigentlich, wenn man es noch wörtlicher übersetzt, heißt es für den Chormeister. Aber Psalmlied geht trotzdem, also das ist jetzt tatsächlich eine ordentliche Übersetzung. Der Psalmvers geht weiter, jauchzet Gott alle Lande. Das Schöne ist beim Wort jauchzen, jauchzen heißt tatsächlich einfach Lärm machen. Also gerade englische Übersetzungen haben das sehr schön wiedergegeben, make a joyful noise. Und noise, Lärm, fröhlicher Lärm kann wirklich alles sein. Also im Gottesdienst ist es natürlich schön, wenn tatsächlich auch eine vernünftige Musik da ist, mit der man ordentlich mitgehen kann, bei der man ordentlich singen kann und alles, aber ansonsten fröhlicher Lärm. Ein kleines Kind, das auf die Töpfe haut, aber das für Gott macht, ist besserer Lobpreis als eine perfekt inszenierte Orchesterdarbietung, bei der aber jeder irgendwie nur darauf aus ist, was das für eine schöne Musik ist. Fröhlicher Lärm. Und zwar alle Lande. Lande kann sein alle Welt. Könnte auch sein einfach nur das ganze Land, also das ganze Land Israel. Funktioniert beides und da aber Gott halt über die ganze Erde herrscht, können wir ruhig nehmen alle Lande, also alle Welt. So. Im Gesangbuch gibt es ein Lied, das habe ich heute nicht dabei gehabt, jauchzt alle Lande Gott zu Ehren. Da ist das tatsächlich auch, das ist von dem Psalm her. Also falls ihr das mal zu Hause singen wollt, die Melodie ist nicht für alle eingänglich, aber ist doch trotzdem schön. So, Vers 2. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Also, Lob singen tatsächlich auch nochmal. Singen muss nicht einfach nur mit schöne Noten und Gesang sein, sondern singen kann tatsächlich auch einfach nur sein, dass ich das mir selber vortrage. Also auch sprechen, das ist singen im biblischen Sinne. Zumindest beim Lobpreis. Also natürlich ist dann aber wieder halt Gottesdienst und so weiter. Singen soll schon mit Melodien sein, weil das eben auch noch viel besser trägt und man sich besser merken kann, alles genau. Zur Ehre seines Namens. Die Ehre, mal im Hebräischen, Kavod, heißt so viel wie die Schwere. Und zwar die Gewichtigkeit. Gottes Name ist das Gewichtigste überhaupt. Gottes Name hat das größte Gewicht. Das lesen wir ganz besonders in Philipper 2, Vers 9 bis 11, dass Jesus halt, nachdem er sich in den Tod hingegeben hat, den Namen bekommen hat über alle Namen. Und in diesem Namen sollen sich beugen alle Knie derer, die auf Erden sind und unter der Erde, im Himmel sind, auf Erden und unter der Erde. Also in Jesu Namen muss sich alles beugen, weil sein Name die größte Gewichtigkeit hat und alles andere ist ein Fliegengewicht dagegen. Also, ich habe ein Problem. Darf aber wissen, im Namen Jesu muss das Ding weichen. Der Teufel wird sich natürlich wehren, wenn er das Problem inszeniert hat. Aber letztlich muss er dran scheitern, wenn ich dranbleibe. Also, Lob singe zur Ehre seines Namens. Noch einmal der Name eben auch. Der Name über allen Namen, Jesu Name. Und natürlich auch Gottes Name, wie auch immer er jetzt ausgesprochen wird tatsächlich, Jahwe, Jehova, das wahrscheinlich nicht. Oder was ganz anderes, was wir heute doch gar nicht mehr wissen. Aber Gottes Name hat dieses Gewicht. Und deswegen auch die Ehre. So. Rühmet ihn herrlich. Rühmen bedeutet auch nochmal, dass man den Namen hochhebt. Dass man sagt, er ist großartig, wie toll er ist. Also tatsächlich einfach Gott erzählen, wie toll er ist. Nicht, weil Gott das unbedingt hören müsste, sondern weil ich es hören muss. Je mehr ich Gott erzähle, wie toll er eigentlich ist, desto kleiner wird ja mein Problem. Und desto mehr weiß ich auch, dass sich im Namen Jesu alle Probleme beugen müssen. Schwierig, immer wieder schwierig, aber Doch nicht unmöglich, wenn wir Jesus dabei haben. Vers 3, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Jetzt aber tatsächlich nochmal, zu Gott sprechen, wie wunderbar sind deine Werke. Ich rede mit Gott über das, was er getan hat. Es ist natürlich auch gut, wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, aber gerade mit Gott, ne, im Gebet, du hast ja das alles getan. Und allein schon dafür lohnt es sich, wenn ihr die Psalmen halt kennt, also ganz besonders in den Hundertern. Also wirklich, also 100, ab 100, ja, also Moment, jetzt muss ich gerade selber überlegen, also 105 zum Beispiel und 106 auch eigentlich, da geht es dann eher noch darum, dass das Volk sich eher aufgeregt hat, aber Psalm 107 dann nochmal wieder, wie Gott halt geholfen hat. Ganz besonders, das hilft halt, weil ich dann merke, ja, er hat große Dinge getan. Wunderbar, die Werke, das wunderbar kann wieder heißen, wie beim letzten Mal auch, schrecklich und furchterregend. Und warum ist das nochmal wichtig, dass die Werke furchterregend sind? Weil die Feinde Gottes vor seinen Werken zittern. Und ganz besonders, eben möchte ich nochmal eben da sagen, weil das ist ja mein Steckenpferd, beziehungsweise das ist ja das Allerwichtigste, das Kreuz Jesu, was ja für den Teufel dann zuerst als Sieg, wie ein Sieg aussah, ist für ihn so eine Blamage gewesen. Von Karfreitagabend bis Ostersonntag, ganz früher Morgen, hat der Teufel das Kreuz für sich in Besitz genommen und gesagt, ich habe gewonnen. Und seitdem ist es für ihn das Zeichen der Schande. Er will uns die alle möglichen Dinge auch zum Zeichen der Schande machen, aber dann dürfen wir sagen, ne, jetzt dürfen wir im Namen des Kreuzes das auch nehmen und dem Teufel entgegenhalten, dass dann das, was mir eigentlich zur Schande dienen sollte, plötzlich dem Teufel ins Gesicht gehalten wird und er sehen muss, guck mal, was du da angestellt hast. Und das feuert jetzt richtig zurück. Deswegen, deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Also, berühmtestes Beispiel im Alten Testament, Auszug aus Ägypten, dass sich die Götter Ägyptens in der Zeit vorher bei den Plagen vor dem Gott dieses kleinen Hirtenvolkes beugen mussten und schließlich auch der Pharao endlich klein beigegeben hat und das Volk aus Ägypten rausgelassen hat. Und dann eben alle möglichen anderen Feinde und eben auch noch einmal Philipperhymnus, also Philipper 2 ab Vers 5 eigentlich, aber jetzt vor allem Vers 9 bis 11, dass Jesus diesen Namen hat über allen Namen und sich in seinem Namen alles beugen muss. Das gehört damit hinein. Alles Land, bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Also nochmal, alles Land, kann die ganze Erde sein oder das Land Israel, anbeten und Lob singen und zwar seinem Namen wieder. Dem Namen, von dem es heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Oder eben meine Übersetzung, wer sich auf Gottes Namen beruft, dem wird geholfen. Und zwar, also helfen, weil das noch ein bisschen weiter gefasst ist als das gerettet bei uns im Denken, im christlichen Denken zumindest. Ich berufe mich darauf, weil das eine Gerichtsangelegenheit ist, ne? Ihr wisst ja, Satan heißt der Ankläger. Der mich anklagt vor Gott und sagen will, dieser Mensch hat gar kein Recht darauf, deine Hilfe zu haben. Und Gott hat dann aber eben gesagt, nee, das wichtigste Rechtsinstrument ist, wer sich auf meinen Namen beruft, dem wird geholfen. Und da ist es völlig egal. Also, ne? Römer 10, Vers 12 ist er dann direkt davor, bevor das Paulus nochmal zitiert. Es ist kein Unterschied, es ist über alle derselbe Gott, reich an Erbarmen über alle, die ihn anrufen. Sinngemäß zitiert. Und dann eben, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Völlig wurscht, was auch immer mein Problem ist. Und völlig wurscht auch eigentlich, was ich vorher getan habe. Wenn ich mich auf Gottes Namen berufe, dann ist mir geholfen. Natürlich muss dann Sünde und so auch noch aus dem Weg räumen mitunter, aber genau, ansonsten habe ich das tatsächlich. Und deswegen, alles Land bete ich an und Lob singe deinem Namen. Diesen Namen, in dem ich alles habe. Und das ist ganz Besonderes, ist eben dann auch nochmal in Jesus, weil Jesus eben heißt Jehoshua oder Jeshua in Kurzform. Der Herr hilft, der Herr heilt, der Herr macht heil, der Herr rettet. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Und deswegen seinen Namen Lob singen. Es gibt eine ganz berühmte Gebetsform im orthodoxen Christentum, die wirkt erstmal sehr befremdlich, aber sie ist toll. Beim Einatmen sagt man Jesus und beim Ausatmen Christus. Und dann wieder Einatmen Jesus, Ausatmen Christus. Und was macht man damit? Man spricht den Namen Jesu über sich aus und Lob singt dem Namen gewissermaßen damit auf, wenn man sagt, ich berufe mich auf deinen Namen, ich brauche deinen Namen. So, Sela, also muss ich jetzt kurz ans Keyboard ein Musikstück machen? Nein, also wenn ihr euch das zu Hause nochmal anhört oder später die Leute, die es bei YouTube hören, jetzt könnt ihr Pause machen und dann euch irgendwas Kurzes anhören und dann wiederkommen. Vers 5. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Gleich zu Anfang nochmal, wunderbar ist nochmal genau das gleiche, schrecklich. Also, wo wir denken, ja, warum soll ich denn Gottes schreckliche Taten sehen? Weil der Schrecken, den die Taten bewirken, ist der Schrecken bei den Feinden. Und jetzt nochmal, kommt her. Das ist ja ganz wichtig. Kommen bedeutet, ich verlasse den Ort, an dem ich bin. Und das kann innerweltlich sein, das kann aber auch geistlich sein. Geh weg von dem Punkt, an dem du gerade bist, da wo du nur auf dein Problem starrst. Predige ich gerade mir selbst. Also, ne, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sage das nur immer so von oben so schön fromm. Nee. Verlass den Ort deines Problems. Komm. Das Schöne ist ja, also komm. Derjenige, der das geschrieben hat, vielleicht war es David, steht da ja nicht genau, aber auf alle Fälle, der es geschrieben hat, der ruft, komm her zu Gott und sieh dir das an, was er gemacht hat. Und dann ist eben ganz nochmal besonders wichtig, sieh an sein Werk am Kreuz und in der Auferstehung. Natürlich, alles andere auch dazu, kommt gleich in den nächsten Versen auch ein bisschen. Aber guck dir an, was Jesus getan hat in deinem Leben, was er bei anderen Leuten getan hat. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so furchtbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Also furchterregend für die Feinde Gottes. Und warum nochmal? Damit ich sehe, das ist Gott, das hat er getan. Und das Schöne ist, Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also alles, was Jesus im Alten oder im Neuen Testament einem Menschen getan hat, das ist eine Prophezeiung, eine Weissagung für heute, für jeden Christen, für jeden, der weiß, ich bin Same Abrahams. Und sehr wahrscheinlich werde ich bei meiner nächsten Predigt hier in Schmied darüber reden, über den Samen Abrahams. Bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob ich das mache. Aber das werdet ihr dann herausfinden. Genau. Also, kommt und seht. Warum? Damit ich das wirklich begreife, damit ich es vor Augen habe, was Gott getan hat, um dann zu sehen, meine eigene Situation ist ja dann eigentlich auch völlig egal. In gewisser Maßen, also ihm egal insofern, dass er sagen kann, das kriege ich hin. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen, darum freuen wir uns seiner. Ist jetzt jedem klar, ne? Genau, durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer. Und das Schöne dabei ist eben, das ist ja ein Bild für die Taufe. Also sie sind durchgegangen durch das Wasser und als sie dann durch waren, ist dann der letzte Einfluss des Pharao, den er noch haben konnte und der letzte Zugriff weggewaschen worden von ihnen. Der Pharao ist mit seinem ganzen Heer drin ersoffen. Also viele Hollywood-Filme lassen den Pharao noch am Leben, dass der dann halt irgendwie noch, genau, aber der Pharao ist tatsächlich selber mit ersoffen. Und das ist ein Bild für die Taufe. Warum? Weil der Teufel jetzt keinen Zugang mehr zu uns hat. Außer wenn ich ihm den Zugang gebe. Also Israel hat immer noch die Möglichkeit, sich halt irgendwie auf Ägypten wieder zu verlassen. Also, aber eigentlich, sie hatten doch nicht mehr den Weg zurück. Nicht mehr den Weg. Und das ist die Taufe für uns. Und das ist das Schöne, die Taufe gilt jedem. Bei der Taufe waren Erwachsene dabei und Kinder. Bei der Taufe auf Mose. Also Paulus sagt, dass es Taufe ist, war auf Mose. Und Petrus schreibt, das ist zwar im Zusammenhang mit der Arche, aber da sagt er auch, die Arche ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Und das Wort für retten ist da genau das gleiche, das auch sonst der Rettung zugrunde liegt. Also tatsächlich, ich darf mich darauf berufen, wie Luther es auch an allen möglichen Stellen immer wieder gemacht hat. Ich bin getauft. Wo ich mich früher immer gefragt habe, warum macht er das denn eigentlich? Soll er nicht sagen, ich glaube an Jesus? Nein, ich bin getauft. Warum? Weil das etwas ist, das an mir passiert ist. Mein Glaube, der kann schwanken. Dadurch, wenn ich mich nicht ordentlich fühle oder was auch immer. Also zumindest, ne, also das, was ich für meinen Glauben damit unterhalte. Ne, Glaubensgefühl. Das kann schwanken. Aber dass ich getauft bin, das hält mich. Und darum darf ich dann auch wissen, der Teufel hat kein Recht auf mich. Und das hilft besonders beim Gebet. Also, das ist die wichtigste Sache eigentlich, die ihr euch mitnehmen dürft heute, ich habe noch andere wichtige Sachen, aber genau, also hinterher kommt auch noch was sehr Wichtiges, aber dieses mit der Taufe, ganz wichtig. Nehmt euch das auch ins Gebet mit rein und auch wenn ihr für eure Kinder und Enkel oder Verwandten betet, vor allem wenn sie eben schon getauft sind, ist völlig wurscht, ob als Baby oder als Erwachsener oder als Glaubenstaufe oder halt Babytaufe, wo dann halt jemand stellvertretend glauben muss, was übrigens geht. Das sage ich jetzt noch ganz schnell. Es geht, stellvertretend zu glauben, sonst hätte Jesus der Frau, der kananäischen Frau, nicht ihr Wunder zugesprochen. Sonst hätte er gesagt, deine Tochter muss zu mir kommen. So. Also, die Taufe. Nehmt das mit und dann könnt ihr tatsächlich sagen, der und der ist getauft. Darum hat Jesus das zu machen, da kann ich dem Teufel sagen, hau ab von ihr und so weiter. So. Vers 7, er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Also das klingt alles so unwahr, wenn man sich das in der Welt ansieht. Ne? Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Wenn man dann Kriege ansieht, die halt dort und da sind und je nachdem, ob man mit dem Krieg einverstanden ist oder nicht, also ne, es gibt ja Kriege, bei denen man sagt, doch, den kämpfen wir. Und das ist jetzt, ne, doch, tatsächlich. Weil haben wir in den letzten 5 Jahren erlebt. Die einen waren tatsächlich, also gibt immer Leute, die komplett dagegen sind und komplett dafür, ne? Aber ansonsten, witzigerweise, Großteil der Gesellschaft ist entweder ganz arg für den Ukraine-Krieg gewesen, dass wir die Ukraine mit unterstützen und dafür aber ganz stark gegen den Iran-Krieg oder tatsächlich umgekehrt oder halt tatsächlich eben die Leute, die beides sagen und manche Leuten ist es auch egal und so weiter, aber tatsächlich, also da, ne? Gott herrscht, aber trotzdem, mit Gewalt. Und wenn man dann aber auch bemerkt, okay, ja, bei solchen Kriegen, da sind ja auch geistliche Mächte mit im Spiel, was wir uns heute gar nicht mehr so bewusst machen, aber es sind geistliche Mächte im Spiel dabei, dass die Völker miteinander Krieg führen und dann merkt man manchmal, okay, ja, doch, da ist doch mehr drin. Also, und dann, dass Gott trotzdem herrscht darüber, weil er halt dem Krieg doch ein Ende setzen kann. Das hatten wir auch bei Psalm 46, der den Kriegen steuert in aller Welt. So. Also, finden wir nicht so schön, aber trotzdem, seine Augen schauen auf die Völker. Gott guckt hin, was passiert denn bei den Leuten? Und zwar nicht einfach bloß von oben mal, sondern dass er weiß, ich kann auch mitmischen. Gerade dann, wenn er seine Leute mit involviert im Gebet. Und gar nicht unbedingt nur mit dem, Herr, bitte lass den Krieg aufhören, sondern Herr, führe den Krieg zu deinem guten Ziel. Denn wer weiß, ob der Krieg nicht angefangen wurde, weil Gott etwas machen möchte dort. Also ich weiß, das ist etwas, mit dem ich früher auch nicht wirklich einverstanden gewesen wäre. Vielleicht schon, wenn mir jemand das dann biblisch erklärt hätte, aber tatsächlich, um sagen zu können, guck mal, vielleicht hat Gott ja etwas im Hintergrund vor bei den Kriegen, dass in dem Land etwas passieren muss, dass ein Aufbruch geschehen kann. Und zum Beispiel, wenn wir den Iran angucken, weil das jetzt ja halt ne, so relativ aktuell noch ist, so viele Christen, wie da in den letzten Jahren neu zum Glauben gekommen sind, wenn das Regime, das jetzt halt zwar irgendwie noch drin ist, aber dann doch irgendwie nicht ganz, wenn das so geschwächt ist, dass es jetzt der Gemeinde Gottes noch einen größeren Schub geben kann, dann war das wirklich gut. Und die haben natürlich, ne, also gerade die Mullahs haben die Christen unterdrückt, was sonst, wie sonst was ging. Jahrelang ist der Iran immer auf Platz 2 hinter Nordkorea auf dem Weltverfolgungsindex. Und wer weiß, vielleicht nutzt Gott das jetzt, dass die mal runtergehen und dass jetzt tatsächlich die Iraner, die Perser, zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Wer weiß, ob dafür der Krieg nicht doch gut war am Ende. Dürft ihr selber entscheiden, was ihr damit macht. Aber das wollte ich jetzt dazu gesagt haben. Und darum ist aber auch nochmal, die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Also man versucht es doch, sich gegen Gott aufzulehnen, und es klappt dann doch nicht. So. Vers 8. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht leiden. Also bei Vers 9 gleich mit dabei, falls ihr jetzt mitgelesen habt und euch gewundert habt. So. Also nochmal, loben, Gott loben für das, was er ist und danken für das, was er tut. Aber das Schöne ist, Gott ist, was er tut und er tut, was er ist. Und dann ist eben, der uns am Leben erlässt. Ja, das ist nicht verkehrt. Und dass er unseren Fuß nicht gleiten lässt. Ne? Wir hatten am ganz berühmten Psalm 121, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Den Fuß gleiten lassen bedeutet, ich trete zwar auf etwas, das mich eigentlich zu Fall bringen sollte, im Glätte, aber ich komme doch nicht zu Fall. Und ich kann normal weiterlaufen. Das ist das Tolle im christlichen Leben, da wo ich mich an Gott festhalte. Da gleite ich vielleicht dann noch so manchmal etwas, aber ich bleib trotzdem am Laufen. Da gleite ich aber mitunter doch gar nicht, weil auf einmal etwas an meinen Füßen ist, das plötzlich auf Wasser laufen kann. Und dann kann ich auf einmal sehen, okay, Gott lässt meinen Fuß nicht gleiten. Und ich kann den Weg gehen, den mir der Teufel eigentlich verderben wollte. Vers 10. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Kennt die Geschichte bestimmt von dem, der das mal sich angucken wollte. Es gibt das ja an verschiedenen Stellen, das mit dem Silberläutern. Also Sprüche 17, Vers 3 ist hier sogar angegeben bei mir in der Lutherbibel. In Sacharja ist das mit dem Läutern. Das Läutern ist ja, der Silberschmied muss dann das Silber halten im Tiegel und muss es die ganze Zeit im Auge behalten. Warum? Wenn es zu lange drin ist, ist es verdorben. Aber wenn es nicht lange genug drin ist, dann geht es auch nicht. Und dann treten Unreinheiten hervor, also das, wo wir geläutert werden, dann merken wir plötzlich wieder, oh, da ist doch einiges bei mir im Argen, ans Kreuz damit. Und dann wird es aber besser dadurch. Und dann, wenn sich der Silberschmied spiegelt, wenn er sein Gesicht sieht im Silber, dann weiß er, es ist fertig. Und das ist auch hier bei uns. Gott läutert uns. Und dann und wenn wir wirklich geläutert sind, dann sieht man uns in ihm. Das muss er an allen möglichen Stellen wieder tun. Also gerade wenn dann halt wieder was anderes kommt. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt. In den Turm werfen lassen bedeutet in diesem Fall ein Gefängnis. Wir hatten das, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob es beim letzten oder vorletzten Mal war, mit dem Turm als Zufluchtsort. Aber Turm kann eben auch ein Gefängnis sein für die Feinde. Dass Gott uns manchmal doch als Feinde bezeichnen muss. Du bist in dem Turm, du kommst hier gerade nicht weiter. Du kommst an der Stelle nicht weiter. Warum? Weil Gott dich da hineingeworfen hat und eine Last auf den Rücken gelegt, dass man gar nicht mehr richtig gerade laufen kann. Und das kommt dann, je nachdem wie schnell ich bin, kommt es beim nächsten oder übernächsten Mal, aber ja, Psalm 86, Vers 20, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Also die Last kommt tatsächlich auch von Gott. Ob Gott es selber tut oder halt ne, sie auf Umwegen durch seine Handlanger, also selbst die Dämonen sind Gottes Handlanger, darauf legen muss. Aber er hilft uns. Und das ist eben das Schöne. Es ist zwar in diesem einen Fall ein Gefängnis, aber ich kann sonst nirgends wohin. Aber das Schöne ist, Gottes Name ist ja auch wie ein starker Turm. Das heißt also, eigentlich bin ich gefangen in seinem Namen. Und wenn ich das bemerke, dass ich nichts habe als seinen Namen, auf den ich mich berufe, dann bin ich wirklich frei. Dann bin ich nicht mehr im Gefängnis. Du hast die Menschen auf unser Haupt kommen lassen. Wir sind im Feuer und Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Also, Menschen über unser Haupt kommen lassen, irgendwelche Menschen kommen und machen kaputt, was wir eigentlich haben wollten. Aber das Schöne ist, Gott gibt trotzdem die Gnade und macht es anders. Und dann auch noch das Schöne, wir sind in Feuer und Wasser geraten. Das kennt ihr ja bestimmt auch, Jesaja 43, ne? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann kommt dieses berühmte, wenn du durchs Wasser gehst, will ich beide sein, dass ich das Wasser nicht ersäufe. Wenn du durch Feuer gehst, will ich beide sein, dass ich die Flamme nicht versenge. Kann auch andersrum sein, aber beides auf alle Fälle drin. Durch Feuer und Wasser gehen bedeutet halt durch ein Gericht gehen, aber am Ende bleiben wir doch am Leben. Also wie die Israeliten durchs Wasser gingen und wie Daniels Freunde durchs Feuer gingen. Also zu dem Zeitpunkt ist der Psalm wahrscheinlich schon lange geschrieben gewesen, aber ne, trotzdem, beides ist möglich und beide wissen, und vielleicht haben es die Freunde Davids auch im Hinterkopf gehabt, dass sie gewusst haben, jo, wir können durchs Feuer gehen. Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Erquicken bedeutet tatsächlich auch lebendig machen. Du hast uns aber auch zurückgeführt, kann es auch bedeuten. Also gib die Varianten davon, aber auf alle Fälle, wir sind wieder wir. Ob wir halt zum Leben erweckt wurden wieder oder ob wir quasi zur Umkehr gebracht wurden, beides geht. Vers 13. Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir meine Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Das darum steht da nicht, aber es passt trotzdem ganz gut. Also, ich will in dein Haus gehen. Haus kann entweder noch die Stiftshütte sein oder schon der Tempel. Und was machen? Mit Brandopfern. Brandopfer, da verweise ich euch jetzt noch einmal auf das, was ich bei Psalm 20 gesagt habe. Dass Gott unserer Brandopfer oder unserer Opfergaben gedenkt. Also, er gedenke an deine Brandopfer und dein Schweißopfer oder eigentlich deine Opfergabe sei ihm angenehm. Brandopfer kann bedeuten, dass ich tatsächlich einfach nur Gott die Ehre geben will und ich dadurch Gottes Wohlgefallen bekomme. Das hatte ich damals noch nicht richtig auf dem Schirm gehabt, deswegen sage ich es hier gerade nochmal. Oder Brandopfer kann tatsächlich alles bedeuten, alle anderen Opfer auch. Also das hebräische Wort kann entweder bedeuten, das eine Opfer in 3. Mose 1 oder es bedeutet tatsächlich alle Brandopfer. Und zwar dann eben mit Brandopfern und Gelübde erfüllen, das heißt, das, was ich Gott versprochen habe, das behalte ich auch bei. Wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not. Also gerade in der Not, ne, wir hatten das auch Psalm 50, Vers 14 und 15. Opfere Dank, erfülle dem Herrn dein Gelübde. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst dich preisen. Also, die Gelübde, das, was ich Gott versprochen habe, das, was ich tun will für ihn, gerade wenn er mich raushält, wenn er mir raushilft, das tue ich dann auch. Oder manchmal hat man auch ein Gelübde geschworen und müsste es jetzt eigentlich brechen, aber dann zu sagen, nein, ich halte mein Wort, auch wenn es mich umbringt. Weil Jesus das auch getan hat. Und dann zu erkennen, ja, ich komme ja dadurch. So, auch nochmal in der Not, das ist auch nochmal Psalm 20. Deswegen gerne nochmal Psalm 20 durchlesen und auch nochmal gerne das durcharbeiten, was ich dazu gesagt habe. Ihr dürft auch euch andere Kommentare nehmen, aber genau, das möchte ich jetzt gerne mit reinnehmen. So, Vers 15. Ich will Brandopfer opfern von fetten Schafen mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rinder mit Böcken. Da sind etliche Opfertiere aufgezählt und ich habe jetzt mir gedacht, gehe ich darauf jetzt nochmal genauer ein, was all diese verschiedenen Tiere bedeuten, weil die hebräische Bedeutung, die hat auch eine geistliche Komponente. Das lasse ich jetzt aber, weil ich mir gedacht habe, ich möchte euch jetzt doch nicht erschlagen. Andererseits ist es halt wahnsinnig interessant. Aber jetzt eben einmal fette Schafe. Fett bedeutet jetzt nicht einfach nur, dass die komplett übergewichtig sind, sondern Fett ist auch vom biblischen Denken her, die haben so viel fressen können, dass sie tatsächlich auch genug haben. Also ist ja bei uns jetzt eher so, Fett ist jetzt nicht mehr so gut angesehen. Bei meiner Tante in Tansania, wenn die dann halt nach dem längeren Deutschlandaufenthalt wieder in Tansania ist, heißt, sagen die Leute immer zu ihr, ach Mensch, bist du alt und fett geworden. Aber das ist ein Kompliment. Also Fett bedeutet, es geht gut. Fett ist aber auch, Fett wird bei den Opfern ja komplett verbrannt. Also alles Fett gehört dem Herrn. Dass man sagt, Gott, ich gebe dir das Beste. Und deswegen fette Schafe. Schafe, bei denen so viel dran ist, was für Gott verbrannt wird. Was eigentlich komplett verschwendet wird, wenn man sich das so vorstellen sollte. Aber tatsächlich, es wird komplett gegeben. Opferrauch von Widdern. Also der Rauch, der aufgeht, und dann eben auch zeigen soll, hier wird verbrannt, was eigentlich bei mir sein sollte. Also ihr wisst ja, Opfer ist stellvertretend. Eigentlich sollte ich da drauf liegen. Heute liegen wir doch dann wieder drauf, Römer 12, 1 und 2. Aber erst durch das Opfer Jesu. Aber dann eben der Rauch, der aufsteigt und allen Menschen zeigt, da ist etwas dran. Da kommt etwas. Also der Rauch ist für die Leute gerade außerhalb der Tempelmauern das sichtbare Zeichen gewesen, da wird jetzt Gott verehrt. Da steigt der Rauch auf und da dürfen dann auch unsere Gebete mit aufsteigen und alles Mögliche. Und Gott wird verherrlicht dadurch, dass dort ein totes Tier verbrennt und das Fleisch verbrennt. Ich will opfern Rinder mit Böcken, also Rinder eben, ne, Kühe und alles, also geht beides tatsächlich, Kühe und Bullen, aber ne, die Bullen hat man dann eher. Und Böcke auch nochmal, Schafböcke und alles. alles, alle möglichen Opfer mit reingebracht, die dann eben Gott die Ehre geben sollen. Und mitunter aber auch eben noch all die anderen Aspekte dabei. Hört euch nochmal von Psalm 20 das an. Sela, noch einmal, ihr dürft das zu Hause, ach, weiter oben war auch nochmal ein Sela, aber ne, dürft jetzt an dieser Stelle eine, dürft jetzt die Aufnahme pausieren und dann hinterher wiederkommen. Kommt her zu mir alle, die ihr Gott fürchtet, ich will erzählen, was er an mir getan hat. Übrigens, das ist jetzt zwar in der Vergangenheit, aber es ist tatsächlich, es kann tatsächlich passieren, dass jemand so wirklich gepackt ist von dem, was Gott ihm gesagt hat, dass er sagen kann, ich kann jetzt erzählen, was Gott getan hat, obwohl es noch gar nicht in Fleisch sichtbar ist. Das ist so, wie die Israeliten in 2. Chronik 20 das Wort Gottes bekommen haben und dann sich am nächsten Tag beraten haben und geeinigt haben, wir stellen jetzt den Chor in die erste Reihe und loben Gott. Hodu Ladonai ki leolam chasdo. Also lobe den Herrn, danke dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich, seine Güte währet ewiglich und alles Mögliche. Da konnten sie tatsächlich schon vorher erzählen, was Gott getan hat, obwohl es noch gar nicht eingetreten war. Und jetzt aber eben trotzdem noch einmal, kommt her, nochmal das kommt, ne, wie in Vers 5. Komm raus aus dem, wo du gerade drin bist. Und das sagt man sich mitunter selber. Also komm her, du, also ich komm raus auf meine Seele, ne? Komm raus, hört zu, alle. Und das Schöne ist eben, zuhören ist etwas anderes als nur hören. Das ist ja im Deutschen ganz besonders schön. Im Russischen zum Beispiel, ich glaube in anderen slawischen Sprachen auch, ist das sogar dieser ganz schöne Unterschied. Slyschat heißt hören. Man hört es einfach so. Und sluschat, das heißt zuhören. Oder im Englischen, hear something, also ne, es kommt einfach ans Ohr, und listen. Und hier ist dann auch eben hören, zuhören, höret zu alle, die ihr Gott fürchtet. Gott fürchten bedeutet nicht in panischer Angst sein, aber tatsächlich auch zu sehen, okay, das hat Gottes Zorn am Kreuz getan mit Jesus. Und wenn ich Gott fürchte, weiß ich aber auch, ich muss mich vor den anderen nicht fürchten. So wie ein Mann, der seine Frau liebt und dann eben auch fürchtet, sich aber keine Angst haben muss, dass ihm eine andere Frau böse ist, dass er halt nicht mit ihr ins Bett will und alles Mögliche, weil er fürchtet seine Frau. Und weiß, das ist der wichtigste Zorn, den ich fürchten muss. So. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Ganz wichtig, noch einmal. Offenbarung 19, Vers 10. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ich erzähle es mir selber und ich erzähle es auch anderen, damit die dann kapieren, das hat Gott getan. Und selbst wenn das eigene Problem ein anderes ist als das, was Gott gehabt hat. Aber das Wichtige dabei ist, Gott hat geholfen. Gott hat geholfen und Hilfe, das brauche ich. Und darum eben, ich will erzählen, was er an mir getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ne? Dann kommt das alles mit da noch hinein. Weil auch wenn man es gar nicht unbedingt alles sieht, aber erzähl es dir selber, erzähl es anderen, um dich und die anderen auch damit zu ermutigen. Denn je mehr wir das machen und weniger von dem erzählen, was in der Welt ist, also ne, bisschen blöd ist es, also ich habe es ja selber angebracht mit der Politik, aber ich mag es eigentlich nicht, wenn Politik und so weiter gerade in kirchlichen Veranstaltungen ist. Ich habe es jetzt geistlich eingepackt und hoffentlich auch so, dass ihr dann halt seht, dass Gott eben doch noch über allem steht. Aber gerade bei christlichen Gruppen, wenn dann nur darüber geredet wird, was sind die Probleme in der Welt, was sind meine Probleme, und nicht zuerst darüber geredet wird, was hat Gott getan. Und es muss, also manchmal schafft man es nicht, was hat Gott für mich in den letzten 24 Stunden getan, was hat Gott für mich in der letzten Woche getan, sondern dann einfach zu sagen, okay, das hat Gott mir früher getan, das hat Gott anderen getan. Darum ist es auch so schön wichtig, wenn man Missionsbriefe liest und dann zu lesen, was Gott, tut Gott denn da, und dann nicht zu sagen, oh, warum passiert das bei uns nicht, sondern zu sagen, ja, wunderbar, das tut Gott dort und das möchte er auch hier tun. Und in der Bibel zu lesen und die Biografien von berühmten Christen zu lesen und dann zu sagen, und das hat Gott auch, das hat Gott denen getan und er kann es mir auch tun oder kann mir auch in meiner Situation helfen, da wo er mich hineingestellt hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Rufen muss tatsächlich nicht unbedingt laut sein. Ist natürlich da, gerade im Tempelkontext, da hat man ja laut gebetet. Und dann war es völlig wurscht, ob man geschrien hat, weil die anderen haben auch laut gebetet. Und dann war es denen auch noch klar, also gerade nur, wenn man geschrien hat, dann sind andere vielleicht noch dazugekommen und haben mitgeschrien, weil sie gesagt haben, er braucht Hilfe. Und wenn ich ihm jetzt helfe, also ihm beistehe dabei, dann weiß ich, dass Gott mich auch positiv dabei ansieht und so weiter. Also Bonuspunkte sammeln, gewissermaßen. Also jetzt auch nicht, dass wir uns was verdienen müssten, aber trotzdem, tatsächlich ist das so. Also keine Werkegerechtigkeit, aber doch. Das klingt jetzt blöd. So. Aber ich rief ihn an. Das Rufen kann aber auch ein Schrei aus dem Herzen sein. Also wir hatten das ja beim letzten Mal, wenn man lobt dich in der Stille, auch das Gott anschreien kann in der Stille passieren. Hosianna ist ja bei uns heute ein Lobruf, aber es ist eigentlich ein Hilferuf. Hilf doch, o Herr, heißt es. Oder hilf doch. Und dann eben, zu ihm rief ich mit meinem Mund und pries ihn mit meiner Zunge. Also Zunge ist vom einen hier auf meinem Mund. Also Zunge kann das sein, aber ist auch die Sprache. Also, und Sprache darf ja auch beim Denken passieren. Also ich preise ihn mit dem, was ich sage. Und zwar in mir selber und auch hörbar. Auch nochmal wieder darum, dafür, dass ich mir selber bewusst mache, wer ist dieser Gott eigentlich. Zu ihm rief ich mit meinem Munde, ihn pries ich mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Unrechtes im Herzen vorhaben, was heißt das? Jakobus 4, das schlage ich jetzt doch einmal auf. Also, da sagt Jakobus dann nämlich, woher kommt der Kapitel 4 ist das. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist das eine. Und dann, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr es in böser Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Da, wo ich etwas nur für mich haben möchte, da geht's kaputt. Ihr kennt vielleicht, jetzt ist ja Juni, ne, ihr seht man manchmal den Spruch, Love is Love, Liebe ist Liebe. Für die Welt tatsächlich schon, weil ich liebe Pizza und ich liebe meine Frau, ist für die Leute tatsächlich genau dasselbe. In dem Sinne nämlich, ich habe total Lust danach, den anderen zu verzehren, bis ich entweder nicht mehr kann, überdrüssig geworden bin oder bis vom anderen nichts mehr da ist. Das ist weltliche Liebe, die aber ganz viel auch in die Christenheit hineingeraten ist, natürlich leider. Das ist zum Beispiel unrechtes Vorhaben im Herzen. Unrechtes im Herzen haben bedeutet, ich möchte das, was ich für Gott, was ich von Gott erbitte, nicht zu Gottes Ehre einsetzen. Daran hängt es tatsächlich. Also, man kann sich in Sachen verlaufen, das stimmt tatsächlich auch an diversen Punkten, aber vor allem ist das Wichtige nicht nur für mich, sondern für Gottes Reich. Für Gottes Ehre, dass die Menschen es hören und wissen, das kann Gott auch anderen tun. Psalm 5 hatten wir das. Dass die Menschen wissen, dieser Gott kann helfen, wunderbar, das will ich auch. Das ist, aber wenn ich das nicht will, dann habe ich Unrechtes in meinem Herz und dann hätte Gott nicht gehört. Und dann heißt es so wunderschön, aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Und dann ist das Schöne eben auch nochmal, dieses Gott hat mich erhört, muss gar nicht sein, dass es schon sichtbar ist. Es kann tatsächlich einfach sein, wie in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, dass die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was auch immer wir bitten, so wissen wir, dass wir erhalten haben, was wir erbeten haben. Das Erhalten haben heißt aber noch nicht, dass ich sehe. Aber ich habe es schon. Also Abraham konnte Gott fröhlich loben und konnte sagen, Gott hat mich erhört, dass ich einen Sohn bekommen habe von Sarah, als Sarah noch nicht mal schwanger war. Warum? Weil er gewusst hat, das ist nach Gottes Willen und ich habe danach gebetet und alles Mögliche. So. Das ist dieses Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte Chesed von mir wendet. Wofür wird Gott gelobt? Dafür, dass er mein Gebet nicht verwirft. Dafür, dass er sagt, ich nehme dein Gebet ernst. Ganz gleich, was das für ein Gebet ist, ob ich den Autoschlüssel verloren habe und den suche. Ob meine Brille irgendwo liegt, wo ich sie nicht wiederfinde. Das sind ja Kleinigkeiten. Und manchmal sagen wir eben, ach, damit brauche ich ja Gott. Gott verwirft das Gebet nicht. Und auch bei den großen Angelegenheiten, die verwirft Gott nicht. Und dann zu wissen, mein Gebet verwirft Gott nicht. Warum? Weil ich in Jesus bin. Und deswegen auch tatsächlich, Jesus konnte ja sagen, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und das darf ich auch hier sagen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Die Güte Gottes, das ist die, die mich zur Umkehr leitet, die dann auch, also Gott tut mir das Gute und dadurch merke ich eigentlich mitunter tatsächlich nochmal, wie schlimm ich selber eigentlich bin mit dem Geläutertsein und alles Mögliche auch. Und dann zu sagen, Wahnsinn, dieser Gott hat mir das trotzdem gegeben, obwohl ich eigentlich andere Motive vielleicht sogar noch dabei hatte, aber letztlich habe ich es doch eben zur Gottes Ehre haben wollen. Und darum, Gott hat mein Gebet nicht verworfen und seine Güte nicht von mir gewandt, mit der er mich komplett beschenkt. Und wir gehen noch in Psalm 67. Ein Psalmlied vorzusingen beim Seitenspiel. Da haben wir nochmal das Psalmlied, also noch einmal für den Chormeister. Und das Seitenspiel bedeutet eben tatsächlich auch, man darf zupfen. Und was für ein Seiteninstrument, das weiß ich jetzt nicht. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Kommen euch Worte aus diesen Versen bekannt vor? Wenn nicht, dann achtet später drauf, wenn ich den Segen spreche. Genau, ne? Also 4. Mose 6, Verse 24 und 25 und 26, aber hier sind eigentlich nur die beiden mit drin. Ne? Ihr kennt's, Yevarchecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav v'lecha v'chunecha, Yisa Adonai panav v'lecha v'yasim lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und hier haben wir, er sei uns gnädig, das haben wir aus Vers 25, segne uns, er lasse sein Antlitz leuchten. Antlitz leuchten bedeutet übrigens tatsächlich auch lächeln. Das wird hier gebeten. Warum wird das gebeten, wenn das doch eigentlich über das Volk immer wieder ausgesprochen wird? Weil Gott zum Beispiel in Jesaja 62 sagt, ich habe Wächter gestellt auf die Tore der Stadt, die dem Herrn keine Ruhe lassen sollen. Also, sinngemäß zitiert, aber lest es euch ruhig doch mal selber durch, Jesaja 62, ich glaube es ist Vers 4. Müsste ich mittlerweile besser wissen, aber genau. Auf alle Fälle, die Wächter sollen Gott keine Ruhe lassen. Und tatsächlich, sowas gehört hier dazu. Ich glaube, in Sacharja, das habe ich nicht rausgefunden, will ich für meine Predigt in Mühlecker noch rausfinden. In einem der Propheten steht, dass wir Gott, oder dass das Volk Gott zur Zeit des Spätregens keine Ruhe lassen soll, sondern sie sollen ihn bitten. Also obwohl ja eigentlich die Zeit ist, trotzdem darum bitten. Weil das soll nicht selbstverständlich sein, dass dieser Regen kommt, sondern dass wir es immer aus Gottes Hand nehmen wollen. Und so ist das hier auch. Es soll uns nicht einfach nur selbstverständlich sein, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns segnet, ne? Segnen, Kraft verleihen, zugedeihen und dass er uns sein Angesicht leuchten lässt, dass wir angelächelt werden von ihm, dass er fröhlich ist über uns. Das soll nicht einfach bloß selbstverständlich sein, sondern wir wollen darum bitten. Aber tatsächlich dann, weil es ja schon der Segen ist, dass Gott das machen will, ist es in Übereinstimmung mit 1. Johannes 5, 14 und 15. Dass ich jetzt nicht darum betteln muss, sondern zu wissen, du hast es versprochen, her damit, also danke, dass ich es habe. Jetzt muss ich das bloß noch zeigen. So, also, und den Vers 3 jetzt noch mit rein. Also, ich lese nochmal Vers 2 vor. Gott sei uns gnädig und segne uns, erlasse uns dein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg unter allen Heiden sein Heil. Wofür soll uns Gott segnen und all das tun? Und die anderen Sachen, die im Segen mit drin sind, auch. Das oder damit man auf Erden erkenne seinen Weg. Weg bedeutet ja nicht nur, vom hebräischen Denken her, das, worauf ich latsche. Also, dass ich hier draußen auf der Linzinger Straße bin. Das ist auch ein Weg, aber es gibt ja auch den Rechenweg. Weg bedeutet tatsächlich, ich habe Punkt A, was auch immer das ist, und habe Punkt B, und der Weg ist die Art und Weise, wie ich da hinkomme. Und das ist dann eben, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, wie Gott handelt. Das soll man dadurch erkennen, dass er uns gnädig ist, dass er uns segnet, dass er den Antlitz leuchten lässt, dass die anderen Sachen auch alle mit dazu noch reinkommen. das soll man auf Erden erkennen. Und erkennen bedeutet eben tatsächlich nicht nur einfach, man sieht es von außen, sondern das kommt in die Leute hinein, so wie eine Frau schwanger werden kann, dadurch, dass sie erkannt wird vom Mann. Ne? Das ist dann, dass man erkenne auf Erden seinen Weg, also Gottes Weg. Wer ist sein Weg? Unter allen Heiden sein Heil. Das ist nämlich ganz genau hier, das hebräische Wort für Heil ist tatsächlich das, was dem Namen Jesu zugrunde liegt. Jeschua. Also, dass alle Heiden auch noch, das ist auch nochmal schön, also auf Erden kann bedeuten im Land Israel. Dass alles, was im Land Israel wohnt, aber natürlich auch auf dem ganzen Erdball, aber dass alles, was im Land Israel wohnt, Gottes Weg erkennt und dann sieht, ah, Gottes Weg ist der beste. Und dann aber auch, dass alle Heiden, das sind die, die noch in Israel wohnen und alle, die drumherum wohnen, bis an die Enden der Welt, dass die erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Und das wird dadurch erkannt, dass Gott sein Volk segnet, dass er ihm gnädig ist, dass er das Antlitz leuchten lässt und alles andere mit dazu. Ist übrigens einer der Gründe, warum ich auch den Segen mit am liebsten spreche. Also, ne, ihr kennt ja andere Prediger und so, die haben dann gerne andere Segenssprüche noch mit drin, damit unter selbst erfundene oder von anderen selbst erfundene, aber auf alle Fälle nicht die Bibeltext, es gibt ja auch noch andere schöne Bibelsegen und so weiter, aber ich mag vor allem den ganz besonders, weil das alles eben da drin steckt. Ich habe letztes Jahr, also eigentlich war es dieses Jahr Predigtext, das habe ich aber dieses Jahr rausgefunden, und letztes Jahr habe ich am Trinitatis oder für Trinitatis bei mir auf der Arbeit über diesen Text gepredigt. Könnt ihr bei YouTube rausfinden. Da findet ihr es relativ schnell aber auch, gerade wenn ihr auf meinem Kanal seid. Okay. Aber eben dieser Segen, den will Gott uns ja geben, übrigens nur dadurch, dass wir das Opfer Jesu haben, kann er uns das alles geben. Und durch den Segen, den Gott auf uns legt, sollen alle anderen Leute auch erkennen, wer Jesus ist. Also das ist das gleiche wie in Psalm 66, das ist das gleiche wie in Psalm 5. Durch Gottes Taten erkennen die anderen, wer Gott ist. Und dann kommen sie auch zu ihm. Vers 4, es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Da ist übrigens das Volk, das Wort Völker oder das Wort Volk ist nicht das gleiche Wort wie das Wort Heidenvolk. Also es gibt im Hebräischen zwei Worte für Völker, im Griechischen übrigens auch. Ich glaube im Griechischen gibt es sogar mehr, aber auf alle Fälle im Hebräischen gibt es zwei Wörter. Am und Goi. Am ist das eigene Volk. Das Volk, das freundlich ist, dass das irgendwie halt noch mit dazugehört. Und Goi, das ist das fremde Volk, das ist das, was von außen kommt. Und wir sind die Goyim, die Heiden, also die Fremdvölker. Aber hier, es danken dir die Völker, es danken dir die Amim. Also wirklich, eigentlich interessant, dass man das, ist, also das eigentlich, es gibt eigentlich immer nur Am Israel, also das Volk Israel und alles andere ist Goi. Aber irgendwie gibt es hier doch Völker. Und warum? Weil Gott sagt, ich pflanze die Völker ein in Israel. Römer 11. Und wie pflanzt er uns ein? Durch Jesus. Und dann sind wir auf einmal nicht mehr Goyim, dann sind wir Amim. Also wir sind nicht mehr die Heiden, also ne, vom Fleisch schon, aber nach dem Geist sind wir plötzlich Volk Israel, eingepfropft in den heiligen Ölbaum, durch den Glauben an Jesus. Und darum eben danken. Es sollen die Völker danken, wofür? Dass Gott sein Volk segnet und auch uns gerne segnen möchte. 5. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Sela. Musikstück könnt ihr gleich dann, nachdem ich das Ganze hier gehabt habe. Ne? Die Völker freuen sich über gerechtes Gericht. Warum? Es gibt ja heutzutage immer wieder, also wir haben das Recht so sehr verkehrt, dass mitunter schon bei Volksgruppen, wenn die ein eigentlich gerechten Richtspruch haben, dass die sich dann aufregen über Ungerechtigkeit. Warum? Weil sie sagen, wir müssten noch besser behandelt werden für das, was uns vielleicht früher in Unrecht passiert ist und so weiter. Aber hier ist gerechtes Gericht. Und das Schöne ist, am Ende, wenn Gott Recht richtet, dann sehen wir das und können sagen, ja, das ist gerecht. Weil wir ihn sehen und alles damit da noch hineinkommt. Und dann, die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen Recht richtest. Noch einmal, ganz wichtig ist ja, eigentlich haben wir alle die Verdammnis verdient und auch, dass Gott uns gar nicht hilft. Das ist die Gerechtigkeit, die wir eigentlich verdienen. Und dann ist aber Gerechtigkeit in Gott, also sich auf seinen Namen berufen, in Jesus zu sein und sich auf Jesu Kreuz und Auferstehung berufen, dadurch steht mir plötzlich ein ganz anderes Recht zu, nämlich dass Gott mir hilft. Ne? Das ist nochmal Gerichtsbilder. Auch hier nochmal. Und ich darf mich darüber freuen, Gott richtet Recht. Und zwar schafft er das Recht, zum Beispiel Lukas 18, er schafft das Recht, dass ich bekomme, was Gott mir versprochen hat. Ich gucke auf die Uhr, ja, ich bin mit dem Psalm fast fertig. Der ist zum Glück ganz kurz. Es danken dir Gott die Völker und danken dir alle Völker. Das ist genau dasselbe wie in Vers 4, also hört euch das nochmal an. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Gott soll segnen für ordentliches Wachstum der Ernte. Übrigens, das ist hier verwandt mit Psalm 65, Vers 10. Also, das Land gibt sein Gewächs, es segne uns, Gott, unser Gott, und zwar so, dass wirklich die Ernte reich kommt. Das ist auch Segen Gottes. Dass wirklich mehr wird, ne? Kraft verleihen zu gedeihen, es wird mehr, dass aus einem kleinen Samenkorn plötzlich ganz viele andere werden. Und gerade beim Weizen, ganz wichtig, ne, man muss dann gucken, okay, esse ich das jetzt oder pflanze ich das in die Erde und das ist verdirbt, aber ich kriege noch mehr daraus. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Also ne, Ende von Vers 7 ist, es segne uns Gott und hier nochmal, es segne uns Gott. Übrigens, Gott, unser Gott, also wirklich der, der zu Israel gehört, der auch uns als Christen jetzt gehört. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn, denn der Segen Gottes, der führt am Ende dazu, dass die Menschen Gott fürchten. Das klingt komisch, aber die Gottesfurcht kommt tatsächlich auch mitunter dadurch, dass Gott den Segen gibt, weil wir dann eben wissen, an Gottes Segen ist alles gelegen. So, das war's jetzt für heute. Nächste Woche, Psalm 86, und ich möchte euch das jetzt schon gewissermaßen als Hausaufgabe mitgeben, deswegen, bevor wir gleich beten und so. Vielleicht habt ihr das Lied auch selber auf CD oder MP3 oder was auch immer, aber gebt mal bei YouTube ein, Psalm 68, und dann ist der englische Titel Let Our God Arise oder Let God Arise. Ist ein richtig geiles Lied. Und mitunter fangen wir das nächste Mal mit dem Lied dann auch an, aber ne, hört euch das trotzdem schon mal an, wenn ihr jetzt dazu kommt. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du unser Gebet erhörst und dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir im Recht sind, wenn wir uns auf dich verlassen und auch wirklich darauf pochen, dass du uns das gibst, was wir brauchen und alles Mögliche. Dass du uns auch das Herz lenkst, darauf haben wir auch ein Recht. Hilfst du uns, dass wir nicht Unrechtes in unserem Herzen vorhaben, sondern dass wir wirklich nur darauf aus sind, dir die Ehre zu geben. Damit wir dann auch sagen können, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.